Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ohne Musik ist die Menschheit nicht denkbar. Und das offensichtlich von am Beginn an. Immerhin wird die wohl älteste Flöte, gefunden 2008 in einem Grab aus der Steinzeit auf der Schwäbischen Alb, auf ein Alter von mehr als 35.000 Jahren datiert. Nur, warum Menschen musizieren und Musik hören? Darüber scheiden sich in der Forschung die Geister. Während der Linguist Steven Pinker Musik als ein wunderbares, aber nicht überlebensnotwendiges Nebenprodukt der Evolution betrachtet, sind sich andere nicht so sicher. Auf Einladung der Universität der Bundeswehr in München tauschten sich nun weltweit arbeitende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einer Zoom-Konferenz zu ihren aktuellen Projekten aus. Eva-Maria Götz hat zugehört.
Wir haben verschiedene Funktionen für Musik in unserem täglichen Erleben. Also wir haben zum Beispiel dieses Gefühl, dass Musik spielt verschiedene Rolle in unserem Leben und Tag um Tag.
Sagt Merle Verhörst-Menuhin, Professorin für biologische Psychologie an der Universität der Bundeswehr in München und Initiatorin der Tagung Social Bridges. Musik als Universalsprache im Fokus der Forschung.
Ganz wichtige ist diese Beziehung zwischen Mama, Papa und Kind.
Einer der Gründe, warum Menschen Musik machen, könnte nämlich der Kontakt sein, den Eltern zu ihren Neugeborenen aufnehmen, indem sie ihnen etwas vorsingen. Merle Verhörst-Menuhin forscht zur Wirkung von Wiegenliedern im Zusammenhang mit Berührung. Besonders interessiert sie
diese affektive Berührung zwischen Mama, Papa und Kind, um uns zu beruhigen als Kleinkind. Und beim Singen solcher Wiegenlieder sind wir auch meistens auch beim Streicheln.
Sie und ihr Team untersuchen, inwieweit das musikalische Tempo des Wiegenlieds auch das Streicheltempo so bestimmt, dass die Nervenrezeptoren der Haut optimal aktiviert werden und dann wichtige Informationen an das Gehirn des Säuglings weitergeben.
Zufälligerweise ist das so, dass dieses Tempo, diese 60 Beats per Minute, ist auch dem Tempo des ruhigen Herzschlags. Also das ist vielleicht so, dass wir wollen auch unsere Kinder zu diesem Baseline zurückbringen, zu diesem hohen Herzschlagtempo. Und wir machen das mit zwei Wege. Wir haben erstmals diese Wiegenlied, wir haben Musik und wir können auch durch diesem Streichelverhalten das Kind beruhigen. Also wir sehen jetzt gerade diese Korrelation zwischen die zwei Verhalten.
Und das funktioniert in allen Kulturen weltweit und wahrscheinlich schon zu allen Zeiten.
Die Daten, die wir bis jetzt gesammelt haben, sagen, dass ja, die Wiegenliedertempi sind mehr ähnlich über die ganze Welt als andere Formen von Musik.
Ganz gleich, ob das Wiegenlied der eigenen Kultur entstammt oder erst einmal fremd wirkt. Der positive Effekt ist der gleiche. Musik hat einen direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden, unser ganzes Leben lang. In der Zeit des ersten Corona-Lockdowns untersuchte ein internationales Forscherteam das Musikverhalten der Menschen, die plötzlich in einer Krisensituation in den eigenen vier Wänden festsaßen. In Dänemark zum Beispiel. Mehr als 1 Million Dänen verabredeten sich im Frühjahr 2020 zum gemeinsamen Karaoke-Singen vor dem Fernseher. Und zwar an jedem Freitagabend. Auch die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen war dabei. Dieses gemeinsame Singen könnte mit ein Grund sein, warum Dänemark mental vergleichsweise gut durch die erste Pandemiephase gekommen ist. Doch nicht nur dort hatte das gemeinsame Musizieren eine stimmungsaufhellende Wirkung. Von rund 5.000 Studienteilnehmern aus 4 europäischen Ländern, den USA und Indien, berichteten mehr als die Hälfte, Musik hätte ihnen emotional in Zeiten von Unsicherheit und Furcht geholfen. Sie hätten bewusster Musik gehört, sich mit anderen Musikstilen auseinandergesetzt und Musik insgesamt einen größeren Raum in ihrem Leben gegeben. Selber zu musizieren kam im Ranking immerhin noch auf Platz 12. Nils Christian Hansen vom Zentrum Musik im Gehirn an der dänischen Aarhus-Universität.
Wenn wir uns die Motivation, sich für Musik zu beschäftigen und vor allem die Veränderungen bei den musikalischen Gewohnheiten ansehen, dann stellen wir sowohl beim Musizieren als auch beim Hören fest, dass es vor allem etwas mit Emotionsregulierung zu tun hat. Mit der Tatsache, dass Musik unterhaltsam ist, entspannend, gute Laune macht, Energie verleiht, den Stresslevel absinken lässt und hilft, wenn man schlecht drauf ist. Das sind die am häufigsten genannten Gründe, die zu einer Veränderung geführt haben.
Soziale Bindung innerhalb einer Gruppe herzustellen, ist wahrscheinlich ein weiterer Grund, warum es Musik gibt. So die an der Tagung beteiligten Forscher und Forscherinnen.
Was wir uns anschauen, ist, welchen Einfluss Musik auf gemeinsame Bewegungen hat. Also wenn wir uns gemeinsam bewegen, dann passiert das ja meistens zu Musik.
Erklärt Dr. Jan Stupacher, ebenfalls von der Universität Aarhus in Dänemark.
Und wir schauen uns an, was zum Beispiel passiert, wenn man gemeinsame Bewegungen mit Musik vergleicht mit gemeinsamer Bewegung zu einem Metronom, was ein eher abstrakter Stimulus ist. Und was wir herausfinden, ist, dass wenn wir uns gemeinsam bewegen, zum Beispiel beim Tanzen, dass Musik eine besondere Wirkung auf soziale Verbundenheit hat, indem sie einen sozialen Kontext schafft, der mit emotionalen Erwartungen verbunden ist oder mit sozialen Erwartungen verbunden ist. Und das hat man bei einem Metronom zum Beispiel, also bei einem ganz simplen, abstrakten Taktgeber, so nicht.
In Regionen Südamerikas, Asiens und Westafrikas fand Jan Stupacher heraus, dass Menschen, die sich im gleichen Rhythmus bewegen, sich sympathischer fanden als Menschen, die sich asynchron bewegen.
Und was wir dann untersucht haben, ist, gibt es einen Einfluss von der Bekanntheit von Musik auf die soziale Verbundenheit, wenn man sich gemeinsam oder eben asynchron zu dieser Musik bewegt. Und was wir gefunden haben, ist, dass die Bekanntheit weniger eine Rolle spielt, als wie sehr man die Musik mag. Das heißt, es war wichtiger, ob einem die Musik gefallen hat, für die Bewertung der anderen Person, als ob man die Musik gekannt hat.
Musik stimuliert auch das Sozialverhalten. Das zeigt ein Versuch, den Dr. Daniela Sammler, Leiterin der Fachgruppe Neurokognition von Musik und Sprache am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, so zusammenfasst.
Das hat sich in einer Studie gezeigt mit Kindern, die waren, glaube ich, Vorschulkinder. Sie haben mit einem Erwachsenen zusammen getrommelt und der Erwachsene war entweder einer, der sich gut mit den Kindern synchronisierte oder das war einer, der vortäuschte, dass er das nicht kann und dieses Trommeln, das ging schief mit den Kindern, das hat nicht funktioniert. Nach dem Experiment hat der Versuchsleiter aus Versehen Stifte fallen lassen und es hat sich gezeigt, dass die Kinder, bei denen der Versuchsleiter gut im Takt mitgetrommelt hat, mehr geneigt waren, diese Stifte aufzuheben, als bei dem Versuchsleiter, der nicht so gut im Rhythmus getrommelt hatte. Man schließt aus dieser Studie oder hat aus dieser Studie geschlossen, dass diese Synchronisation, das gemeinsame rhythmische Handeln, eine Nähe zum Versuchsleiter hergestellt hat, also eine soziale Bindung hergestellt hat, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Das war eine Studie, die also zeigte, dass rhythmische Handlungen, gemeinsame Handlungen, Personen sozial zusammenschweißt.
Unsere Hirnströme synchronisieren sich beim gemeinsamen Musizieren und das scheinen wir als angenehm zu empfinden. Das passiert allerdings nicht nur im Zusammenhang mit Musik, sondern beispielsweise auch beim Sport. In der Musik ist der Vorgang allenfalls komplexer. Daniela Sammler und ihr Team untersuchen, was im Gehirn von Musikern passiert, wenn sie spielen. Für die beiden Planungsschritte, welchen Ton spiele ich als nächsten und wie spiele ich den, die ja zeitgleich ablaufen, werden zwei unterschiedliche Netzwerke in der frontalen Hirnregion aktiviert. Wenn Musiker im Duett spielen, synchronisieren sich die Hirnwellen auch in den musikalischen Pausen, selbst wenn die Musiker sich nicht sehen. Wichtig sind da allerdings auch die zuvor getroffenen Vereinbarungen.
Also Musik ist zum einen ein kombinatorisches System. Man hat Noten, die man horizontal und vertikal miteinander arrangieren muss, damit das für den Hörer Sinn ergibt. Diese kombinatorischen Anordnungen entsprechen den Regeln des westlichen tonalen Systems. Andererseits sind für den Musiker Musikstücke auch motorische Sequenzen. Die Finger und die Hände müssen auf der Klaviatur bewegt werden, müssen miteinander koordiniert werden. Beim Pianisten sind es die Hände, bei anderen Musikern sind es andere Körperteile. Aber in allem geht es darum, motorische Programme zu sequenzieren. Und dann ist Musik natürlich auch eine soziale Interaktion zwischen den Musikern. Die müssen ihre Handlungen aufeinander abstimmen, zu der eigentlichen Anforderung, auch ihre eigene Stimme gut zu spielen. Das ist also eine Doppelanforderung.
Und noch etwas passiert im Gehirn von Musikern wie von Musikhörenden. Das Wohlfühlhormon Dopamin wird ausgeschüttet, als ob wir Süßigkeiten essen.
Musik hören hat an sich einen Belohnungscharakter. Das ist auch der Grund, warum wir eigentlich Musik konsumieren und auch teilweise sehr viel Geld dafür ausgeben, in Konzerte zu gehen oder Musik-CDs zu kaufen, weil Musik die Belohnungszentren anspricht. Wie genau das passiert, ist auch ein wichtiges Forschungsthema, weil es sich ja eigentlich nur um Schall handelt, der auf einmal chemische und biochemische Prozesse im Gehirn auslöst und Emotionen induziert. Das ist zum einen ein Belohnungseffekt, zum anderen hat auch gemeinsames Musikmachen einen Belohnungseffekt. Das erkennt man immer mehr, dass also zum Beispiel das gemeinsame im Takt trommeln, das gemeinsame Synchronisieren Belohnungscharakter hat.
Dass der Belohnungseffekt im Gehirn größer wird, je mehr wir in der Lage sind, musikalische Strukturen und deren Variationen wiederzuerkennen und zu verstehen, gab Patrick Savage von der japanischen Keio-Universität zu bedenken. Bei aller Begeisterung, mit der schon Kleinkinder auf Musik reagieren, nicht jeder Mensch ist dazu gleichermaßen begabt. Liegt das Geheimnis, warum manche Menschen musikaffiner sind als andere, in unseren Genen verborgen? Laura Wesseldijk vom niederländischen Karolinska-Institut.
Wir wissen heute, dass Musikalität und mit Musik verbundenes Verhalten eine beträchtliche genetische Grundlage hat. Und dann spielen natürlich sowohl die Gene als auch die Umwelt eine wichtige Rolle. Aber wir stehen in der molekulargenetischen Forschung noch am Anfang. Angesichts der Komplexität und den vielen Facetten von Musikalität brauchen wir dringend noch umfangreichere Daten, um die Relevanz von Musikgenen zu verstehen. Der erste Beweis dafür, dass Musikalität genetisch determiniert ist, ist, dass Musik immer schon in allen Populationen und Kulturen präsent war, überall auf der Welt. Und wenn Menschen auf der ganzen Welt Musik machen, dann scheint es doch so zu sein, dass das ein Teil unserer biologischen Grundausstattung ist und nicht von einer besonderen Umgebung abhängig.
Ist die Fähigkeit, Musik zu machen, genauso in unserer DNA eingeschrieben wie die menschliche Sprache? Es gibt wohl nicht nur das eine Musikergen. Es scheint eher das Zusammenspiel vieler Chromosomen und der prägenden Umwelt zu sein, was den Wunsch und die Fähigkeit zu musizieren und Musik zu hören in uns wachsen lässt. Und vielleicht nicht nur in uns. Denn auch die Laute, die Tiere produzieren, wenn sie sozial interagieren, waren ein Thema der Tagung. Videos von melodiös kommunizierenden Vögeln zeigen, dass die Annahme, Musik sei nur Menschen gegeben, vielleicht etwas voreilig war. Der im Takt tanzende Kakadu Snowball scheint jedenfalls eine ebenso unbändige Freude an der Musik zu haben wie wir Menschen.
Also es ist was, was uns Spaß macht, was Belohnungscharakter hat und deswegen suchen wir diese Art der Interaktion vielleicht auch. Was im Umkehrschluss wieder angenommen wird, vielleicht der Grund ist, weswegen wir Musik überhaupt haben, warum sich das evolutionär gehalten bzw. entwickelt hat.